Ihr Lieben, Licht braucht man zum Sehen. Und wir, ganz viele von uns, sehen sich schon seit Monaten irgendwie gar nicht mehr. Und diejenigen, die sich sehen, die tun das fast ausschließlich digital. Gemeindeleitung, Hauskreise, Sisterhood, Online-Bibellese, biblischer Unterricht, Arbeitskreise, alles findet bei Zoom oder Teams oder Vergleichbarem statt. Das bedeutet auch, immer wenn wir uns sehen, also wenn wir die anderen sehen, dann sehen wir auch uns selbst. Ist euch das mal aufgefallen? Ich habe im letzten Jahr mehr Videokonferenzen gehabt als in meinem ganzen Leben zuvor, glaube ich. Und ich glaube, ich habe mich im letzten Jahr auch mehr gesehen als in meinem ganzen Leben zuvor. Ständig guckt man sich selber an. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Es gab neulich irgendwann mal die Meldung, dass die Zahl der Schönheits-OPs in den Corona-Monaten exorbitant gestiegen ist. Und ich dachte, ja, kann ich verstehen. Es gibt im Internet Anleitungen dazu, wie man sich vorteilhafte Beleuchtung verschafft für Videokonferenzen. Wenn man sich viel anguckt, dann fällt einem auf, wie wichtig die Beleuchtung ist. Das war schon immer so. Fotografen kennen das, ne? Und das hat es auch in den ganz normalen Sprachgebrauch geschafft. Man sagt, ins rechte Licht rücken, wenn man gut dastehen möchte. Besser als das rechte Licht gefällt mir das barmherzige Licht. In barmherziges Licht getaucht, finde ich, ist jeder und alles wunderschön. Das heißt überhaupt nicht, dass die Dinge unsichtbar werden. Es ist ja immer noch Licht. Es ist nicht Dunkelheit, wo man die schiefe Nase des Gegenübers nicht mehr sieht, sondern barmherziges Licht sorgt dafür, dass man einen runden Gesamteindruck bekommt. Da ist die Nase vielleicht immer, da ist die Nase dann immer noch schief. Und wenn man genau darauf achtet, dann sieht man es auch. Aber vielleicht leuchten die Augen in diesem Licht ganz besonders. Oder die schönen Wangenknochen treten hervor. Ich glaube, ihr kennt das bestimmt alle. Es gibt ja auch Fotos, auf denen man sich besonders gerne leiden mag und welche, auf denen man denkt, das war es jetzt nicht so. Und oft liegt genau das am Licht. Jesus, durchdring uns mit Gnade und Wahrheit. Jesus, bring uns in dein Licht. Stell uns in dein Licht. Gottes Licht ist so, voller Gnade und Wahrheit, barmherzig. Barmherziges Licht tut gut. Wie Barmherzigkeit überhaupt einfach gut tut. Der Lesungstext kommt aus dem Abschnitt in der Feldrede, in dem auch unsere Jahreslosung steht. Seid barmherzig. Und Jesus führt das dann weiter aus in die Richtung, dass man nicht über den anderen urteilen soll. Sich nicht darüber aufregen, wenn der eine die Arbeit nicht sieht, die da immer noch liegt. Oder ja, wenn das alles so daneben ist, was er macht, sondern für möglich halten, dass vielleicht ich einen Balken im Auge habe, der verhindert, dass ich sehe, was ich alles nicht kann. Wie kommen wir dahin? Jeder möchte, glaube ich, gerne so barmherzig angeguckt werden. Jeder lebt davon, von dieser Barmherzigkeit und wünscht sich das so eingeschätzt und so rund wahrgenommen zu werden. Und jeder hat in sich drin oft eher den anderen Impuls, wenn er den anderen begegnet. Ich glaube, man kann das einüben. Und ich glaube, Paulus hilft uns dazu. Paulus, der in seinen vielen Briefen vieles dazu geschrieben hat und unter anderem im Römerbrief, in Römer 14. Und da ich meinen Predigttext irgendwo anders gelassen habe, hole ich mir mal die Bibel vom Altar. Warum verurteilst du deinen Bruder oder deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja, so gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen, alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns sich für sein eigenes Tun verantworten müssen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt, und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester Anstoß bereiten oder sie zu Fall bringen kann. Damit wir das leichter einüben können, machen wir drei Schritte. Wir klären, wir ordnen ein und dann gucken wir, wie wir es umsetzen können. Also, klären. Diese Verse, die stehen in Römer 14, die stehen in einem total interessanten Kontext. Einige Christen hielten sich sehr genau an die jüdischen Speisevorschriften und das Sabbatgebot. Das waren zentrale Lebensinhalte, die ihnen Identität gaben und die so geschrieben waren. Und es kam überhaupt nicht für sie in Frage, von diesen Geboten abzuweichen. Immerhin ist das Sabbatgebot ja auch eines der 10 Gebote. Ja? Das ist ein zentrales Gesetz. Und Jesus hatte ausdrücklich gesagt, er sei nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Also betonten sie, wie wichtig die Einhaltung dieser Gebote sei. Und andere in derselben Gemeinde gingen freier damit um und betonten die Unabhängigkeit vom Gesetz, die Jesus gebracht hatte. Also in derselben Gemeinde und auch in ziemlich unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Auftreten Jesu. Das finde ich nochmal spannend, uns das bewusst zu machen. Ja? Das scheint sehr nah an Jesus direkt im Auftreten schon unterschiedlich eingeschätzt worden zu sein. Das ist also kein neues oder gar neuzeitliches Thema, dass man da unterschiedliche Auffassungen haben kann. Von Anfang an streiten in der christlichen Gemeinde der Gehorsam, Buchstabengehorsam, so steht es da, und christliche Freiheit. Aber Jesus hat doch gesagt, in diesem Fall, aber Jesus hat doch gesagt, der Sabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Die streiten miteinander. Und an diesem theologischen Konflikt droht die Gemeinde zu zerbrechen. Und da hinein schreibt Paulus dies. Eigentlich geht es um Sachfragen. Geht um die Frage, sollte man als Christ vegetarisch leben? Eine ethische Frage, die damals sich an etwas, was in der Umwelt passierte, entzündete. Nämlich dem Götzenopferfleisch, das man aus Versehen dann ja auch essen könnte, wenn man Fleisch äße. Also lieber ganz vegetarisch. Liegt aber an der Umwelt, dass diese Frage aufkommt. Oder muss man samstags am Sabbat jede Arbeit vermeiden, weil es der überlieferte Sabbat ist? So steht es da. Oder kann man das auch anders sehen? Also an diesen Fragen, die in der Umwelt eben gerade waberten, entzündeten sich die Fragen und die Streitigkeiten in der Gemeinde. Und offensichtlich hatten sie schon eine ziemliche Schärfe bekommen, als Paulus dann was dazu schreibt. Du aber, was verurteilst du deinen Bruder oder deine Schwester? Oder auch du, warum verachtest du sie? Also du und du, ihr beide, in beiden Richtungen. Es sind doch offensichtlich Sachfragen, denkt man. Aber scheinbar entschied sich an der Sicht des jeweils anderen dann das Christsein derjenigen, die Einschätzung darüber. Und das gibt's bis heute. Und das macht mich total traurig, weil ich glaube, dass da ganz, ganz viel Unrecht passiert und ganz viel Schatten im Lichtbild geblieben. Eine Frontstellung entsteht, auch gerade bei theologischen Fragen. Die eigene Erkenntnis, die eigene Art zu leben, das, was man selbst als richtig und wichtig erachtet, stellt man über den anderen und schwupps richtet man innerlich. Oft nur, weil jemand es anders macht oder anders erkannt hat oder einschätzt als man selbst. Gerade wenn wir über ethische Fragen reden, also über diese Frage, wie gestalte ich mein Leben? Was ist richtig? Was ist gut? Da passiert bis heute fast überall dasselbe wie damals. Einer hat einen anderen theologischen Denkstil als ich. Ob der wirklich richtig Christ ist? Hat der Jesus richtig verstanden? Oder einer lebt anders als ich. Kann das mit dem Christsein vereinbar sein? Wir müssen irgendwie fertig werden mit diesen Dingen, die zwischen uns stehen. Wir müssen das irgendwie hinkriegen, diese Fragen der Lebensführung und der Weltgestaltung nicht als trennende Mauern zu erleben. Müssen wir? Ich finde ja. Denn konsequent evangelisch ist die Erkenntnis, wie immer auch der andere sein Christsein realisiert. Gott hat ihn angenommen. Wie immer auch der andere sein Christsein realisiert, Gott hat ihn angenommen. Das steht zum Beispiel ausdrücklich hier in Römer 14, Vers 3. Wer ist, also dieses Fleisch ist, das auch Götzenopferfleisch sein könnte und das dann unrein machen würde, wer ist, der verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, der richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Gott sorgt für unsere Rechtfertigung. Wir sind befreit von diesem Druck, uns selbst ins rechte Licht rücken zu müssen. Gott hat uns angenommen. Anders ausgedrückt, Gott sorgt dafür, dass wir spätestens im Himmel gut dastehen. Wir müssen das nicht selber machen und vor allem nicht auf Kosten von anderen. In seinem barmherzigen Licht sind wir alle schön. Und darum können wir es uns leisten, einander stehen zu lassen in diesem Licht oder vielleicht sogar ins beste Licht zu stellen. In diesem Text, genauso wie auch in der Rede Jesu, aus der eben der Lesungstext war, wird uns ganz deutlich gemacht, der Mitmensch hat uns mit seinem Glaubens- und Lebensstil unantastbar zu sein. Er gehört Gott. Und Gott wird über jeden sein Urteil selbst sprechen. Dafür sind wir nicht zuständig. Ich bin dafür nicht zuständig und du auch nicht. Und ganz zu Ende gedacht, müsste diese Nichtzuständigkeit in dieser Sache Trennungen unter uns eigentlich komplett verhüten. Zweitens, einordnen. Uns einordnen. Wir werden doch alle vor Gottes Richterstuhl treten müssen, schreibt Paulus. Und damit ist doch eigentlich alles, was wir gegeneinander vorbringen könnten, von vornherein überholt. Ich lebe, ich, spricht der Herr. Mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird sich zu Gott bekennen. Das ordnet mich ganz schlicht, ganz simpel wieder ein, wenn meine Gedanken mal wieder anfangen, sich über andere zu erheben. Gott ist der Einzige, der über uns steht. Und wenn wir miteinander vor diesem Gott stehen, vor diesem selben Gott und ihn bekennen, dann verstummt unser verurteilendes, verachtendes Reden übereinander eigentlich von allein in seinem Licht. Und eines Tages werden wir alle miteinander zusammen vor ihm, dem lebendigen Gott, stehen. Ihm, der selber barmherzig und gnädig ist, der liebt und ernst nimmt. Und bis dahin dürfen und sollen wir barmherzig miteinander und auch mit den eigenen Fehlern, mit den Fehlern der anderen und mit den eigenen Fehlern sein. Gott ist es ja auch. Und das ist uns ganz eindeutig geboten. Römer 14 ist jetzt überhaupt nicht das Programm von einem grenzenlosen Pluralismus oder Relativismus. Es ist überhaupt nicht so, dass jetzt alles egal wäre. Das könnte man vielleicht ja sonst vorwerfen. Aber Barmherzigkeit bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Überhaupt nicht. Auch nicht im alltäglichen Umgang miteinander, mit den Macken und den Fehlern der anderen oder eigenen. Und es geht auch nicht um Beliebigkeit oder Gleichgültigkeit gegeneinander, sondern es geht darum, einander gelten zu lassen und einander den Weg freizugeben, wenn jeder auf seine Weise wirklich Christus dient. Und dabei ist wichtig, wir entscheiden nicht, ob er das nur sagt oder ob er es wirklich tut. Rechenschaft wird er Gott geben müssen. Römer 14 ist gerade nicht das Programm einer Ethik, in der jeder sein eigener Herr und Gesetzgeber wäre und tun und lassen könnte, was ihm oder ihr beliebt. Sondern alles wird ausgerichtet an Gott. Und vor ihm wird sich jeder verantworten müssen. Ich finde, wenn man das zu Ende denkt, entlastet das ungemein. Ich muss nicht, und ich kann das ja eh nicht, ist ja auch eine Einbildung, wenn ich denken würde, ich könnte das, ich muss nicht das Verhalten meiner Mitmenschen abschließend einordnen in eine Skala von gelungen bis vollkommen daneben. Auch wenn ich das ja immer wieder tue, auch ohne das zu wollen. Das ist nicht mein Job und es ist nicht dein Job. Unsere Aufgabe heißt Leben. Leben. Und das, was wir tun, eines Tages vor Gott verantworten. Nichts anderes. Und natürlich könnte diese Tatsache, dass jeder sein eigenes Leben verantworten muss, den Einzelnen auch einsam machen. Und genau damit das nicht passiert, hat Gott die Gemeinde geschenkt. Der einzelne Christ wird eben nicht allein gelassen damit, sondern ist umgeben von Geschwistern, die mit ihm denken, die ihn beraten, die für sie einstehen und sie nötigenfalls auch mal zurechtweisen und zurechthelfen. Und genau da setzt dann die Gratwanderung ein, die vielleicht manche von euch schon die ganze Zeit auch im Kopf haben. Denn natürlich gibt es Situationen, wo Geschwister vielleicht echt einfach daneben liegen und wo man das Gefühl hat, ich muss um der Liebe willen was sagen, sonst manövriert der andere oder die andere sich völlig ins Abseits. Und da wird dann die Unterscheidung zwischen Gleichgültigkeit und Barmherzigkeit deutlich. Gleichgültigkeit versucht zu ignorieren oder ignoriert. Und die Barmherzigkeit geht den liebevollen, schwierigen Weg und versucht wirklich demjenigen zu helfen. Meiner Beobachtung nach sind diese Fälle eher seltener als die, wo innerlich verurteilt wird und wo man sich über den anderen erhebt, weil er anders ist oder handelt als man selbst. Es wird natürlich niemand zugeben und sagen, ja stimmt, ich mache das immer so und ich urteile einfach nur. Aber wenn man sich selber prüft, ist es ziemlich leicht zu unterscheiden, wenn man genau hinschaut. Vor allem eben, wenn man auf sich selber schaut, weil darum geht es ja auch, gerade bei dem Splitter und dem Balken. Es geht ja darum, dass wir uns selbst ertappt fühlen sollen mit dem Gleichnis und den Beispielen. Es geht darum, auch in diesem Fall mich selbst zu prüfen, ob ich gerade über den anderen urteile oder ob ich ihm wirklich barmherzig helfen möchte. Und da gibt es ein ziemlich einfaches, zentrales Merkmal. Die Haltung, in der ich ihm begegne, in der ich ihm gegenüberstehe oder ihr. Wenn es mir wirklich um den anderen oder die andere geht, dann geschieht auch meine, nennen wir es mal, Zurechtweisung in Demut. Dann in der Annahme, dass es ja auch immer noch möglich sein könnte, dass doch ich mich irre. Es ist möglich, wenn ein anderer sich ins Abseits manövriert und ich denke, ich muss ihm oder ihr zurechthelfen, dass doch ich mich irre. Ne? Splitter und Balken und so. Und genau diese Haltung, die fehlt mir ehrlich gesagt oft bei denen, die meinen, sie wüssten ganz genau, wie alles zu sein habe. Und genau jetzt in diesem Moment, wo ich das sage und denke, fehlt sie mir auch schon wieder bei mir selber. Kommen wir also zum Umsetzen. Manchmal haben Menschen ja Sorge, dass Gemeinde so ein Prototyp von heiler Welt sein könnte oder vorspielt und dass sie mit ihren Schwächen und ihrem Versagen oder ihren Problemen hier nicht dazugehören könnten. Aber genau das ist Gemeinde nicht. Und wenn es manchmal doch so wirkt, dann liegt das daran, dass wir mit dem Umsetzen von Lukas 6 und Römer 14 und all diesen anderen Anweisungen leider noch in der Übungsphase sind. Eigentlich ist hier Platz für jeden. Das sollte eigentlich jede und jeder wissen und auch erfahren dürfen. Hier ist Raum für mich. Hier wird nicht verurteilt, sondern angenommen. Und das, ihr Lieben, ist die eindeutige, ganz klare Linie, die wir in der Bibel finden können. Das ist die Aufgabe von Gemeinde. Mit Versagen, mit Zweifeln, mit Unfertigem, mit Verletzungen, mit dem, wo ich woanders ausgestoßen werde, in die Gemeinde kommen? Ja klar, wohin denn sonst? Schließlich wollen wir doch nicht nur über Gottes Barmherzigkeit reden, sondern wir wollen sie miteinander leben. Wir wollen uns dem anderen zuwenden, indem wir ihn annehmen, wie er ist. Gott tut das ja auch. Und wir wollen respektvoll in dem und der anderen einen Bruder, eine Schwester sehen, der oder die vor Gottes Thron stehen wird, genauso wie ich. Und der und die schon jetzt in Gottes Licht stehen. Ey, das wird so schön, wenn wir uns endlich wieder richtig begegnen können. Und wenn wir den anderen und die andere, wenn wir einander ansehen können, ohne immer auch gleich uns selbst anzugucken dabei. Ganz praktisch und auch im übertragenen Sinne. Denn dazu sind wir doch berufen, dass wir uns gegenseitig in barmherzigem Licht sehen, barmherzig anschauen und barmherzig sind und dass wir zusammen einen Ort schaffen, an dem viele Menschen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, gemeinsam in Gottes barmherzigem Licht leben. Amen.